Wir leben in bewegten Zeiten. Der Klimawandel wird unser aller Leben nachhaltig beeinflussen und verändern. Die vergangenen 8 Jahre waren nach Angaben der Weltorganisation für Meteorologie die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und so wie es aussieht, könnte auch 2025 wieder ein neues Rekordjahr werden. Natürlich ist hier in allererster Linie die Politik gefordert, dieses Thema ernst zu nehmen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Aber so sehe ich es zumindest, auch Unternehmen sind bei diesem Thema ganz stark gefordert. Und ich hatte ja auch bei Gewinn mit Sinn bereits viele Unternehmerinnen und Unternehmer zu Gast, die sich mit Themen wie Kreislaufwirtschaft, nachhaltige, umweltschonende Produktion, Einsparung von CO2 sehr ernsthaft auseinandersetzen und da ganz viel umsetzen. Aber wie sieht es eigentlich bei Versicherungen oder so in der Finanzbranche generell aus? Können auch die einen positiven Einfluss auf den Klimawandel haben?
Wohin soll's gehen? Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Privater und unternehmerischer Erfolg ist eine Frage der Werte.
Nachhaltigkeit, zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gesellschaftliche Verantwortung.
Stelle deinen Kompass neu ein. Ideen gibt's jetzt im Podcast Gewinn mit Sinn von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte.
Damit ein Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Jürgen Schöntauf und diese spannende Frage, wie ich finde, will ich heute mit Matthias Wulfers klären. Er ist Leiter der Vertriebsdirektion Mitte bei der Versicherungsgesellschaft Die Bayerische. Hallo Matthias, schön, dass du heute mein Gast bist.
Hallo Jürgen.
Matthias, jetzt könnten ja die Zuhörerinnen schnell denken, wie jetzt ein Versicherungsvertreter, was soll das denn? Aber so wie ich dich kennengelernt habe, wir kennen es jetzt auch schon einige Zeit, haben uns schon über einige Dinge unterhalten, bist du ja ein enorm vielschichtiger und in Sachen Nachhaltigkeit auch ein sehr engagierter Mensch. Und dazu hast du ja noch deine Bachelorarbeit zu dem tollen Thema geschrieben, Vermögensverteilung und Vermögensbesteuerung am Beispiel der Länder BRD und USA. Wir wissen auf das Thema gekommen. Und was waren da so deine entscheidenden Erkenntnisse?
Ja, der Professor hat auch erstmal ein bisschen komisch geguckt, als ich mit dem Thema kam. Das hatte er, glaube ich, nicht erwartet.
Ist wahrscheinlich nicht so üblich im BWL-Studium, dass man mit sowas ankommt, oder?
Eigentlich eher so, geht man in die VWL und natürlich auch ein bisschen in andere Themenbereiche rein. Es ist ein reines Interessenthema. Also irgendwie hat mich das schon immer gepackt, so das Ganze auch Thema Soziologie. Wie kommt etwas in einer Gesellschaft? Wie funktioniert etwas? Das ist ein Thema, was mich schon immer interessiert hat. Und ja, letzten Endes, das habe ich ja sowohl beruflich als auch durch meine ganz normale Alltagserfahrung immer wieder gelernt, alles hängt letzten Endes am Geld. Und Vermögensverteilung ist wichtig, Vermögensbesteuerung ist irgendwie eine logische Frage, die dann mit natürlich zusammenhängt, ob man sie hat, ob man sie nicht hat, wenn man sie hat, wie ist sie ausgestaltet. Und damit steuert man ja so ein bisschen Umverteilung und da kam dann so thematisch das eine zum anderen, dass ich einfach wissen wollte, es wird immer viel über die Vermögensbesteuerung gesprochen. Und die Vermögensverteilung, wer hat wie viel Macht und wie kommt das und was ist überhaupt die Datenlage? Ja, und da habe ich dann einfach gesagt, das würde mich mal interessieren, weil man findet da ein bisschen was zu. Aber ich wollte einfach noch mehr darüber wissen und dachte, dann liegt es nahe, darüber die Abschlussarbeit zu schreiben. Weil dann muss man sich ja damit zwangsweise beschäftigen und hat auch die Zeit dafür quasi.
Ich hatte ja hier auch in meinem Podcast schon Sebastian Klein zu Gast. Und der hat ja dieses großartige Buch Toxisch Reich geschrieben. Und darüber haben wir natürlich auch gesprochen. Und er sagte, dass die große Ungleichheit und die extrem Reichen unsere Demokratie letztendlich gefährden. Und schauen wir in die USA, was da zurzeit abgeht, wird das ja irgendwo auch bestätigt, weil es sind ja gerade die extrem Reichen, siehe Elon Musk, die da ganz viel Demokratiezerstörung mit oder nach Kräften leisten. Siehst du das genauso? Also kannst du das so unterstützen, auch auf Basis deiner Bachelorarbeit?
Natürlich nie pauschal immer genauso. Das ist klar, aber das ist wie mit dem gutmeinenden Diktator. Wenn jemand ganz viel Macht hat und die nur zum Wohl aller einsetzt, dann ist das eine feine Sache. Aber es birgt also mindestens mal das Risiko, dass Leute, die viel Macht haben, sie natürlich auch missbrauchen. Und jetzt braucht man natürlich auch nicht komplett blauäugig sein. Es gibt genug Beispiele, wo Menschen, die sehr viel Macht hatten, sehr viel Reichtum hatten. Und Reichtum ist nun mal Macht in einer kapitalistischen Gesellschaft. Darüber kann man sich fast alles an Ressourcen aneignen, ob es jetzt Menschen sind, ob es jetzt Ressourcen sind im Sinne von Gütern oder was auch immer. Also man kann sehr viel machen, wenn man sehr viel Geld hat. Und da gibt es natürlich ganz viele Menschen, die machen, ja, ich sag mal, was primär erstmal ihrem Interesse dient und nicht der Allgemeinheit, um es mal so, sag ich mal, etwas vorsichtiger zu formulieren. Und wenn man es mal ganz konkret macht, sieht man ja, dass sehr viele sehr Reiche, man spricht entweder von den Superreichen oder von den Überreichen, auch darauf bedacht sind, natürlich Medienunternehmen zu besitzen. Früher waren das die klassischen Pressehäuser, heutzutage ist es dann in den Beispielen, die wir gerade in den USA sehen, zum Beispiel irgendwie Social Media oder Kanäle oder X Twitter. Publisher, womit man natürlich dann auch, wenn man ein bisschen steuert, was lesen die Leute, was sehen die Leute. Man hat ja auch Berlusconi in Italien und so, das ist ja so ein Muster, was sich immer wiederholt. In dem Moment, wo ich steuere, was die Leute lesen, kann ich natürlich auch dieses Agenda-Setting betreiben und diktieren oder so ein bisschen, worüber wird denn überhaupt gesprochen? Also ein Beispiel ist, man sieht das immer wieder, wenn es um das Thema Vermögensbesteuerung geht, dann tauchen immer andere Themen auf einmal auf. Und jetzt kann man sagen, das ist immer Zufall. Ich glaube da nicht an Zufall, sondern das wird natürlich bewusst gemacht, weil wenn am leichtesten gewinne ich eine Diskussion, wenn sie gar nicht mehr geführt wird. Das ist so das Thema. Und ja, natürlich in der Demokratie, also ich glaube, es ist unserem Wirtschaftssystem immanent, dass es Menschen gibt, die mehr haben und es gibt Menschen, die weniger haben. Aber es ist natürlich, wenn das so ganz krass in zwei Richtungen geht und ganz wenige haben extrem viel und ganz viele haben extrem wenig. Ja, ich glaube nicht, dass das Demokratie stabilisierend wirkt.
Ja, das ist mit Sicherheit so, weil diese Ungleichheit fördert am Ende ja eine extreme Unzufriedenheit. Und durch die Unzufriedenheit haben dann wieder populistische Parteien sehr viele Hebel, um mit einfachen Lösungen das Ganze voranzutreiben. Und interessant ist dann ja auch, wenn man wieder guckt, dass oft populistische Parteien dann wieder von den sehr Reichen unterstützt werden. Also dann schließt sich ja auch ganz schnell so ein Kreis.
Genau, also zumindest von genug. Sagen nicht alle Reichen sind böse, so.
Nein.
Wäre es mir zu billig und zu einfach.
Sebastian Klein hat seine 5 Millionen ja auch weitestgehend weggegeben. Also insofern, es gibt gute Beispiele und da gibt es ja auch immer mehr. Marlene Engelhorn ist ja auch so ein Beispiel oder auch bei meinem letzten Podcast die Bianca Detmar, beziehungsweise ist ja der Inhaber, der Stefan Kuhholst, und auch der ist ja sehr altruistisch veranlagt und gibt sehr viel Geld aus, da gibt es sehr viel soziales Engagement. Das gibt es natürlich auch. Aber es ist schon interessant, dass man so sieht, so eine Riesengruppe, die, also nicht eine Riesengruppe, eine kleine Gruppe an sehr, sehr reichen Leuten, die versuchen, ihre Macht zu manifestieren.
Genau, und hier gibt's einen Punkt, der ist mir immer ganz wichtig. Unser menschliches Gehirn ist nicht für den Umgang mit riesigen Zahlen und den Differenzen dazwischen gemacht. Das kann man Hirnforscher fragen. Also wenn ich jetzt höre, da hat jemand 5 Millionen, wie Sebastian Klein, hat davon einen Großteil weggegeben, denkt man so, das ist viel Geld. Mhm. In der Dimension der Überreichen oder der Superreichen sind 5 Millionen die berühmten Peanuts. Also es ist ein Kleckerbetrag.
Kriegt man gerade mal die Yacht mit vollgetankt.
Ja, ich weiß jetzt nicht, was so eine Yacht vollgetankt mal kostet, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Also da geht es eher um 5 Milliarden. Und also für uns Normalsterbliche sind 5 Millionen viel Geld und 5 Milliarden, wir wissen, das ist mehr, aber es sind halt nur mal 5.000 Millionen.
Ja.
Und also das muss man wirklich mal so sagen lassen. Deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen langsamer gesprochen. Das ist einfach so, ob ich jetzt 100 Euro habe oder 5.000 mal 100 Euro, das macht ja natürlich einen wahnsinnigen Unterschied. Aber für unser Gehirn ist das irgendwie, also das 5.000-fache, das können wir uns sehr schlecht vorstellen. Und jetzt wissen wir auch, es gibt Menschen, da ist 5 Milliarden nicht viel. Wenn man Elon Musk zwischenzeitlich auf 400 Milliarden taxiert hat, dann ist das ja schon fast wieder der Faktor 100 drauf. Und irgendwo da zwischen 5 Millionen und 500 Milliarden, also wir wissen, dass der deutlich reicher ist, aber also das Gehirn macht daraus eher sowas, das 3- bis 4-fache. Ne? Mathematisch natürlich nicht, aber so vom Gefühl her. Und deswegen muss man mal gucken, also wenn wir über Superreiche sprechen, dann sind die normalen Millionäre, die sind da nicht das Thema, sondern das sind die Menschen, denen wirklich dann ganze Unternehmensketten gehören und die de facto wirklich damit einen Teil dieses Landes besitzen, wenn man das mal so auf Wohnungen zum Beispiel runterbricht. Also wenn dann jemand sagt, ich besitze, weiß nicht, 20.000 Mehrfamilienhäuser, ne, da habe ich natürlich auch eine ziemliche Macht in der Hand, als wenn ich sage, ich habe 5 Mehrfamilienhäuser. Mhm. 5 Mehrfamilienhäuser in Köln
Absolut.
Sind auch 5 Millionen.
Ja.
Aber das ist nicht viel im Verhältnis.
Das Spannende, was ich auch bei rund um die Diskussion um Sebastian Kleins Buch gesehen habe, und ich habe dann natürlich auch meinen Podcast damit beworben, da gab es dann auch die entsprechende Diskussion, ist ja, dass dann ganz, ganz viele Menschen plötzlich um die Ecke kommen, die mit Sicherheit mehr haben als jetzt auch ich oder manche andere, aber die eigentlich bei dem Thema gar nicht gemeint sind. Also weder bei der Vermögensteuer noch bei der Erbschaftssteuer sind die überhaupt gar nicht gemeint, weil man ja auch Obergrenzen festlegen kann, was weiß ich nicht alles, oder Untergrenzen, wie man es eben auch macht. Und trotzdem fühlen die sich sofort angegriffen, dass man an ihr Geld will. Und die sehen selber gar nicht, dass es eigentlich nur um 1 oder 2% der Bevölkerung geht. Und sie noch zu den 10% gehören, die vielleicht auch durchaus viel haben, aber wo das auch zum Teil ja auch okay ist, wenn die das haben. Jeder soll das Geld haben, was er sich verdient hat. Also stehe ich auch durchaus zu. Aber es gibt eben halt, wenn da jemand, weiß ich nicht, 40 Milliarden hat, dann ist das eben Punkt, ob der jetzt 40 hat oder 35, glaube ich, ist eigentlich Peng, oder? Also so ja, sehe ich das.
Ja, definitiv. Was man halt auch sehen muss, wir haben eigentlich überhaupt keine vernünftige Datenlage. Also ja. Wir hantieren mit so Hilfsmitteln wie der Forbes-Liste, die reichsten Menschen der Welt. Und das, also de facto sind Journalisten damit beschäftigt zu schätzen, wer könnte denn wie viel Geld haben. Aber das ist natürlich auch also sehr, sehr grob, weil denen sagt ja niemand, wie viel er wirklich hat. Mhm. Und in Deutschland die Diskussion, also wir haben eine statistische Größe, die meistens dafür herangezogen wird. Das ist das sozioökonomische Pendel. Das ist so eine Langzeitbefragung. Und das ist genau dieses, ist eine Befragung. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass Menschen, die viel Geld haben, da mitmachen. Und also ich nagel mich nicht auf den exakten Wert fest, aber der höchste Wert, der an Vermögen durch so eine Befragung darin erfasst ist, sind irgendwie sowas wie um 20 Millionen. Weil darüber halt die Superreichen, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie verschlossen sind, aus gutem Grund. Die sagen nicht, ja, ich besitze 5 Milliarden oder 15 Milliarden oder sonst wie. Und diese ganze Diskussion, wenn wir jetzt eine Vermögensbesteuerung hätten oder eine Erbschaftssteuer ein bisschen höher schalten, schärfer schalten, das würde so und so viel bringen, basiert eigentlich auf einer Datenlage, die wir gar nicht vernünftig haben. Weil wir können es immer nur so ganz grob schätzen und das ist eigentlich unbefriedigend in einem Land, was mit einem Statistischen Bundesamt und diversen anderen Statistikbehörden eigentlich sehr, sehr datensammelwütig ist und wir wissen über alles mögliche Bescheid. Aber zu sagen, ja, wir wissen nicht, wie viel da wirklich an Vermögen ist und das ist so ein Grund, sich damit nicht zu beschäftigen, ist mir zumindest intellektuell zu wenig. Also es kann mir keiner sagen, dass wir nicht in der Lage wären, das zu erfassen.
Mit Sicherheit nicht, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass viele von diesen Leuten, die solche Reichtümer besitzen, selber gar nicht mehr wissen, wie viel sie haben. Also wenn ich mich angucke mit meinem Umgang vom Geld, wenn ich, glaube ich, so mehr als 10 Millionen besitzen würde, wüsste ich schon überhaupt nicht mehr, ob das überhaupt stimmt oder ob ich vielleicht nur 7 habe oder womöglich schon 13. Keine Ahnung. Also ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich...
Personal, was das für dich erfasst. Also ich würde mal behaupten, der 10 Milliarden hat auch Leute, die das Vermögen verwalten.
Meinst du? Na gut. Ja, vielleicht bin ich da was naiv. So, aber jetzt bist du ja irgendwann gar nicht mal Reichtumsforscher geworden, sondern bist in der Versicherungsbranche gelandet. Wie ist das denn dann passiert?
Ja, das ist irgendwie, ja, wie man so schön sagt, wie die Jungfrau zum Kinde. Also in meinem ersten, bevor ich zum Beispiel auch dieses BWL-Studium noch nebenberuflich gemacht hatte, hatte ich mal Sozialwissenschaften studiert in Bochum. Da kam dann, glaube ich, auch ein bisschen dieses Fable für Soziologie und ähnliche Themen dazu. Und da bin ich dann parallel, wollte ich ein Praktikum machen, weil damals haben schon die Professoren gesagt, ihr könnt eine ganze Menge mit diesem Diplom Sozialwissenschaften, aber ihr seid dann noch nicht mal Soziologen oder Politologen, sondern das war so ein Mischstudiengang. Man hat sich erst im Hauptstudium damals mit Diplom noch Vordiplom und dann das Hauptstudium bis zum Diplom, da musste man sich dann spezialisieren. Und sie sagten, mit diesem Studiengang könnt ihr eine ganze Menge, aber das kann niemand einsortieren. Also es gibt dann keine Diplom-Sozialwissenschaftler. Ich sagte, das ist vielleicht mal in irgendwelchen Behörden, aber ganz selten, dass da mal einer nachsucht. Das heißt, ihr müsst euch einen Namen gemacht haben, ihr müsst irgendwie, um einen Job-Einstieg zu bekommen, ja, ihr müsst irgendwie bekannt sein.
Und die ganzen wissenschaftlichen Arbeiten machen, auf Konferenzen gehen, was dann alles so dazugehört, ne?
Ja, er war noch viel handfester, der Professor. Mhm. Der hat gesagt, ihr macht Praktika in echten Unternehmen.
Ah, okay.
Damit die wissen, ach, der kann was, das ist gut. Mhm. Das war damals noch die Zeitgeneration Praktikum, wo nicht händeringend alle Leute einfach gebraucht wurden, sondern wo man sagte, nicht jeder kriegt nach dem Studium auch einen Job. Und deswegen waren die da schon auch bedacht, dass nicht alle Taxifahrer werden. Weil man hatte tatsächlich da im Institut Statistiken, dass sehr viele von den Absolventen Taxifahrer wurden. Also man hat sie so seine eigene Statistik quasi auch überprüft. Und deswegen war den Professoren schon gelegen, dass man da was macht. Und
bei Soziologen eine Art Feldstudie, oder?
Ja, das war dann tatsächlich so. War nicht die Zeit, wo Soziologen in Masse eingestellt wurden. Und ja, deswegen bin ich dann in einem kleinen Finanzvertrieb gelandet. Und habe das erstmal so nebenjobmäßig gemacht. Ich hatte davor auch gekellnert und war in der Metallverarbeitung und dachte, ach komm, das ist vielleicht mal ein bisschen was auch besser im Lebenslauf wirkt, als ich habe nochmal 2 Jahre gekellnert. Und bin dann da hängen geblieben, dann in Summe auch 10 Jahre. Und so bin ich quasi in die Finanzbranche geschlittert.
So, und jetzt kommen wir ja auch so langsam zum Kern, weil es geht ja um die Frage, die ich eingangs gestellt habe, welchen Einfluss kann eigentlich die Versicherung, Finanzbranche auch beim Bereich Klimawandel haben? Und ich weiß ja, dass du sehr engagiert bist. Jetzt arbeitest du und bist Leiter der Vertriebsdirektion Mitte bei der Bayerischen. Wenn man auf die Website dort geht, steht in der Vision dort: Wir von der Bayerischen denken über die Grenzen des klassischen Versicherns hinaus. Zugleich verstehen wir uns als Teil einer nachhaltigen und sozial engagierten Gesellschaft. Dabei konzentrieren wir uns auf Vorsorge und Prävention und tragen dazu bei, das Versichern vielleicht sogar überflüssig zu machen. Das sind ja schon starke Worte. Aber wie genau wird das denn dort umgesetzt? Also sind damit Versicherungsunternehmen auch ein Teil der Lösung bei den Problemen, die durch Klimawandel entstehen, wenn sie wirklich nach diesen Worten handeln?
Sie können es sein. Sie können Teil des Problems sein, sie können Teil der Lösung sein.
Ist also die bayerische Teil der Lösung?
Ich hoffe. Nein, also was wir natürlich damit bezwecken ist, das ist ja vielschichtig, du hast ja da jetzt ein paar Sachen aufgeführt oder vorgelesen. Und einmal ist es natürlich die innere Haltung. Möchte ich überhaupt Teil der Lösung sein? Also habe ich das Problem erkannt? Das ist ja schon mal das Erste. Es gibt was zu verbessern, das ist schon mal wichtig. Und dann sagt man, okay, es gibt Sachen zu verbessern und dann will man natürlich einmal für die Gesellschaft, also sozial, sich engagieren. Da gibt es Maßnahmen, was wir da entsprechend tun. Aber natürlich auch, und das ist der viel größere Hebel, dass man sagt, wenn wir die Kapitalströme dann entsprechend auch lenken, dann haben wir natürlich einen viel größeren Hebel, ne, oder Neudeutsch Impact, dass man sagen kann, mit dem Geld kann ich dann ganz anders, ja, wirtschaftliches Handeln oder auch Handeln von Akteuren in der Gesellschaft ja auch in eine richtige Richtung stoßen, also richtige Richtung aus der Perspektive dessen, der zum Beispiel sagt, Nachhaltigkeit ist mir wichtig, Ökologie ist mir wichtig. Ich kann natürlich genauso gut sagen, ich versuche jetzt alles möglichst renditeträchtig anzulegen und dann investiere ich nur in, keine Ahnung, Kohlekraftwerke, wenn das denn renditeträchtig für mich erscheint oder in Waffenproduzenten oder sonst wie und dann richtig aus der Perspektive erstmal Schaden an. Und das ist so ein bisschen, also man muss natürlich wie immer vorher erstmal sein Ziel festlegen und dann zu gucken, wie komme ich dahin. Und da war für uns ganz klar, wir müssen gucken, dass wir auch unsere eigene Geldanlage umstellen, Kunden die Möglichkeit geben, direkt mit ihrer Anlage auch in die Richtung zu investieren, wie sie das dann vielleicht für richtig halten, wie es in diese Richtung geht, auf diese ESG-Ziele eingezahlt, dass aber auch die Mitarbeiter sich sozial engagieren können, um da ein bisschen Freiräume zu schaffen. Und so wird dann in Summe dann ein Gesamtbild raus. Und dieser letzte Punkt, um das abzuschließen, das Versichern vielleicht auch überflüssig zu machen, ist natürlich nicht, wir wollen uns abschaffen. Also ich glaube, es wird immer wichtig sein, dass man auch Versicherungsschutz offeriert. Aber natürlich, also zu einem Versicherer gehört ja, ich habe einen Vertrag mit einem Kunden, dann nehme ich dann regelmäßig eine Prämie ein und wenn dieser Kunde einen Schaden verlässt, dann zahlen wir das Geld wieder aus. Und wenn dieser Schaden kleiner ist als üblich oder gar nicht erst eintritt, dann müssen wir natürlich auf der Seite auch weniger auszahlen. Das ist im ersten Moment erstmal gewinnerhöhend und im zweiten Schritt kann man dann natürlich wieder die Prämien senken. Also da haben auch wieder alle was davon.
Ja, es kann ja in ganz bestimmten Bereichen so sein, so wie es ja jetzt, was jemand von der Allianzversicherung, ich weiß es gerade nicht genau, der ja gesagt hat, es kann sein, dass in Zukunft bestimmte Risiken bedingt durch den Klimawandel gar nicht mehr versicherbar sind, ja, weil das kein Mensch mehr tragen kann. Man kann keine Dürren, man kann keine Überschwemmungen, man kann Waldbrände bis zu einem bestimmten Maß vielleicht noch versichern, aber eben, wenn es eben immer mehr wird durch den Klimawandel bedingt, gibt es Gegenden, wo es in Zukunft womöglich keine Versicherung mehr für die Menschen geben wird, was ihr Hab und Gut angeht und die Häuser etc. pp. Das ist ja der große Punkt, wo natürlich auch, glaube ich, Versicherungen schon aus Eigeninteresse dafür sorgen sollten, dass langsam gegensteuert wird, vermute ich mal. Wenn jetzt Kunden bei euch Versicherungen oder zum Beispiel eine betriebliche Altersvorsorge abschließen, was ja auch sehr langfristig oft ist, wenn man es in jungen Jahren macht, wird dann das Geld bei euch automatisch in nachhaltige Investments angelegt? Oder kann das der Kunde selber aussuchen und bestimmen, wo er das gerne hätte?
Ja und nein. Also die Antwort ist nicht ganz so simpel zu geben, aber ich versuche es mal möglichst unkompliziert zu halten. Wir haben einmal das klassische Sicherungsvermögen. Das ist also, was man so kennt früher von der klassischen Lebens- oder Rentenversicherung mit Garantiezins und Überschuss. Das ist das, was der Versicherer, das ist im Grunde sowas wie ein Mischfonds, wenn man jetzt mal sich so im Bereich Aktienfonds, Rentenfonds etc. bewegt. Der Versicherer verwaltet das Geld für die Kunden und da sind wir zertifiziert, dass unser Sicherungsvermögen nach bestimmten Kriterien nachhaltig ist und so eingestuft werden kann. Aber zur Wahrheit gehört natürlich auch, man hat als Versicherer teilweise 30, 40 Jahre laufende Geldanlagen, weil man natürlich auch, wenn jemand jetzt, weiß nicht, mit 20 Jahren eine Rentenversicherung abschließt und er sagt, ich will bis 67 arbeiten und solange soll auch gespart werden, dann habe ich da nur mal eine Laufzeit von 47 Jahren drin. Da macht es keinen Sinn, nur 3 Jahre laufende Anlagen zu machen. Nur man will ja auch da seine Zusagen möglichst gut absichern und dass das zueinander passt. Das heißt, man hat natürlich aus alten Zeiten noch Geldanlagen drin, die sukzessive natürlich auslaufen oder die man vielleicht irgendwie so versucht loszuwerden, dass sie ja aber auch keine großen Verluste produzieren, weil das ist auch mal klar, die Kunden wollen natürlich nicht Geld bei uns anlegen mit dem Ziel, dass es weniger wird, auch wenn es dann total nachhaltig ist, sondern das muss ja auch als Geldanlage funktionieren. Also das ist immer so der Kern, das, was wir machen, muss funktionieren für den Kunden und dann soll es möglichst nachhaltig sein. Das ist so der eine Part. Und der andere Part ist, wir haben auch eine Produktreihe, das ist eine Tochterfirma, die Pangea Life. Und da kann man ganz gezielt sich aussuchen, über 2 Fonds in komplett transparent nachhaltige Anlagen zu investieren. Das eine ist so ein Energiefonds, nennen wir das immer. Da kann man in Windparks, Photovoltaikparks, Batteriespeicher, Wasserkraftwerke, solche Themen investieren. Und der andere ist in nachhaltige Wohnimmobilien. Da kann der Kunde dann wirklich bestimmen, das soll dann zum Beispiel zu 100% so investiert werden. Und dann weiß ich genau, was mit meinem Geld passiert.
Ja, da habe ich auch was Spannendes gelesen. Pangea Live hat in Berlin, deswegen muss ich das nochmal betonen, in Berlin, mit zwei Grundstücken auch eine reine Wohnbebauung und die zum geplanten Zeitraum pünktlich fertiggestellt wurden und wo die Gesamtprojektkosten unter dem geplanten Budget lagen, also in Berlin. Das kann ich nicht glauben. Also pünktlich und dann noch billiger als geplant. Wie konnte das passieren? Ist euch da ein Fehler unterlaufen?
Nee, wir hatten Hilfe aus der Schweiz.
Okay, das ist die Erklärung.
Das ist die Erklärung, genau. Nein, also es geht natürlich. Und ich will jetzt hier überhaupt gar nicht da irgendwie Bashing oder so betreiben. Aber ja, also das, man kann das alles machen, wenn man da entsprechend hinterher ist. Was uns auch hilft, vielleicht ist das ist so ein Teil der Antwort auf die Frage und ein Teil ein bisschen noch was weiteres. Wenn du sagst, also was wir da zum Beispiel machen, nachhaltige Wohnimmobilien, das ist natürlich wieder energetische Standards, aber auch, dass da vielleicht eine Kita im Erdgeschoss ist oder dass man das Ganze mit sozial gedämpften, also preisgedämpften Wohnraum versieht zu gewissen Anteilen. Wenn man so ein Konzept hat, das Problem ist ja, wenn ich so ein Wohnquartier entwickeln möchte, eigentlich immer ein gutes Grundstück zu bekommen. Daran steht und fällt ja alles. Also Häuser bauen können viele, aber du brauchst ein gutes Grundstück. Wenn du jetzt zum Beispiel Ortsbürgermeister bist und sagst, wir haben hier ein altes Industriegebiet, das muss im Grunde abgerissen werden, da soll Wohnbebauung entstehen, dann kann ich es an den verkaufen, der den höchsten Preis bietet. Das ist immer gut für klamme kommunale Kassen, also dass die Stadt ein bisschen schuldenlos wird. Oder ich kann sagen, ich nehme vielleicht nicht den, der das allermeiste Geld bietet, der dafür aber das beste Gesamtkonzept bietet, so aus Sicht einer lebenswerten Stadt. Und das hilft natürlich auch, wenn man dann irgendwann über diese Kriterien den Zuschlag bekommt, dann sind natürlich alle auch irgendwie ein bisschen motivierter, mit dir zusammenarbeiten oder zusammenzuarbeiten, als wenn man sagt, ja, das ist jetzt wieder die nächste Heuschrecke, die hier wieder maximale Rendite rausziehen möchte. Das mag auch ein Faktor sein, der natürlich hilft. Und das merken wir immer. Das ist schön, dass da auch ein Umdenken entsteht, weil wir hatten ja eine ganze Zeit lang, dass die Kommunen einfach nur alte Wohnbestände abgestoßen haben, um möglichst sich zu entschulden. Und es hat immer der den Zuschlag bekommen, der das meiste Geld geboten hat. Und das ist jetzt nicht immer mehr so. Und das macht mir auch ein bisschen Hoffnung, dass man da merkt, okay, es ist nicht immer nur das Geld, was zählt, sondern wird auch noch ein paar andere Faktoren.
Das finde ich tatsächlich auch sehr positiv, denn ich war schon immer der Meinung, dass man also in den Städten alle an einen Tisch holen sollte, weil du hast ein ganz spannendes Stichwort reingeworfen, eine lebenswerte Stadt oder ein lebenswertes Quartier zu schaffen, denn am Ende profitieren ja alle davon. Das heißt, wenn die Unternehmen, die ja meistens immer irgendwo in der Umgebung sind, Fachkräfte suchen, und das wird immer schwieriger werden in Zukunft, dann müssen sie mit irgendetwas werben können. Und da reicht nicht nur das Unternehmen, sondern da muss auch die Umgebung stimmen. Das heißt, es muss lebenswert sein. Und wenn ich jüngere Leute haben will, muss es lebenswert in der Regel für Familien sein. Ich habe das bei einem ehemaligen Kunden von uns erlebt, der in Witten jemand gesucht hat, 2 Jahre einen Konstrukteurleiter, und die haben nur Absagen gekriegt, immer ganz viel mit der Begründung, naja, wir haben uns mal Witten angeguckt und ehrlich gesagt, also meine Frau will da nicht hin oder ich habe da keinen Bock hin oder wir finden das nicht so toll da, weil da eben einfach zu dem Zeitpunkt tote Hose war. Und deswegen finde ich es ja so spannend, diesen Punkt lebenswerte Stadt mit auch bezahlbarem Wohnraum haben letztendlich alle was davon, die Unternehmen, die Städte, die ganzen Umgebung, die Menschen, die da leben. Und dann werden wir wieder einen Riesenschritt nach vorne. Denn dieses Projekt, das hattest du gerade ja gesagt, das hatte ich gerade vergessen zu sagen, ist ja tatsächlich auch noch nachhaltig, ne, in vielerlei Dingen. Es ist nach dem Schwammstadtprinzip aufgebaut. Es sollen noch Solarpanels auf die Dächer und noch einiges mehr.
Wobei das mit den Solarpanels ja auch mittlerweile wirtschaftlich vernünftig ist. Also das ist ja das Schöne, dass vieles, was man früher so als, das machen die Nachhaltigkeitsleute, mittlerweile einfach macht, weil es vernünftig ist, weil man realisiert hat, das ist jetzt, hat einfach Vorteile für alle.
Ein ganz Teil der zur Verfügung gestellten Parkplätze in Tiefgaragen sind auch schon mit E-Ladesäulen ausgestattet, ne, sodass auch das schon sehr zukunftsorientiert vorbereitet ist.
Genau.
Das ist genau da, also zu Pangea Live wäre ich sowieso gekommen. Das, was du aber vorher gesagt hattest, dass man natürlich alte Verträge hat, das liegt ja auf der Hand, die kann man nicht einfach so kündigen. Das heißt, wenn man noch irgendwie in den 90er Jahren um die 2000 rum, wo das Thema Klimawandel oder Nachhaltigkeit ja noch nicht so riesig in den Medien war oder auch nicht in den Köpfen war, da noch ganz normale Verträge abgeschlossen hat, konventionelle Verträge abgeschlossen hat, dann liegt das auf der Hand. Und das ist ja das Problem, was viele Unternehmen haben, wenn die ihre Produktion umstellen. Die jammern dann immer rum, ja, ich kann doch nicht auf einen Schlag meine ganze Produktion nachhaltig machen, das ist viel zu teuer. Ja, sollen sie auch nicht. Man muss eben irgendwann mal anfangen. Das ist ja den ersten Schritt machen, dann geht man den zweiten und so weiter. Aber das bedeutet schon, dass ihr jetzt die aktuellen Investments nachhaltig gestaltet.
Ja, nach gewissen Kriterien. Das ist ja so ein bisschen eine Diskussion auch immer wieder. Mhm. Was ist jetzt nachhaltig? Und also wir haben da, wenn wir 10 Leute fragen, was ist für dich nachhaltig oder was ist Nachhaltigkeit, dann kriegt man wirklich 10 Antworten. Ja, es gibt ja keine Globaldefinition davon, die für alle Menschen gleichgültig ist. Deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig mit diesen absoluten Aussagen, weil natürlich gibt es immer sofort einen, der sagt, aber das ist nach meinen Kriterien nicht nachhaltig, was ihr da macht. Aber ja, es gibt da halt Zertifizierungen nach gewissen Standards und die erfüllen wir.
Wollte ich gerade sagen, es gibt ja auch Siegel, guckt ihr da auch drauf, so ganz bestimmte Sachen?
Ja, genau, ganz genau. Weil du musst natürlich auch, also wir sind nachhaltig, versprechen ja wahnsinnig viele. Da hat man ja zum Thema Greenwashing auch in letzter Zeit das ein oder andere, dass jetzt der Joghurtbecher ist oder die Flugreise oder die Gasheizung, die auf einmal nachhaltig sein soll, wo man sich fragt, wie soll das denn gehen? Da gab es ja auch den letzten so einen Negativ-Award, wo das auch einer der Nominierten war.
Was nicht Jens Spahn, der grünes Öl ins Spiel brachte?
Ja, das habe ich noch nicht gehört.
Aber irgendeiner hat das, glaube ich, gemacht, grünes Öl.
Ja, okay, ich habe grünes Öl bei mir in einer Rapsölflasche. Ja,
wahrscheinlich, das meint er womöglich.
Ja, aber genau darum geht's halt. Also man muss halt immer aufpassen, dass man, wenn man versucht, da Vertrauen aufzubauen und so eine ja wirklich nachhaltige Marke zu platzieren, dass man da natürlich auch Vertrauen nicht verspielt, indem man dann so halbgare Sachen macht. Deswegen wollen wir lieber nicht zu viel versprechen, sondern einfach die Erwartungen der Leute soweit konstant auch erfüllen. Und alle, die sich die Konzepte angucken, sind in der Regel da, dass sie sagen, ja, das ist im Verhältnis zu dem, was es so gibt, mit das Nachhaltigste, das ist gut. Und ja, das ist, glaube ich, das Ding. Und wie du sagtest, man muss sich auf den Weg machen, man muss versuchen, es immer besser zu machen und so ein bisschen dieses deutsche, entweder ganz oder gar nicht, Ding so ein bisschen abzulegen, sondern zu sagen, nein, es reicht, wenn ich jedes Jahr dran arbeite, etwas mehr in diese Richtung zu kommen, dann bin ich irgendwann auch am Ziel und zwar nachhaltig, weil dann schaffe ich es auch, als wenn ich hochmotiviert anfange, 2 Jahre Vollgas gebe und dann merke, es hat alles nicht geklappt, ja, dann gebe ich jetzt auf und das wäre natürlich dann auch fatal.
Ich habe ja auch jetzt schon diverse Podcasts um das Thema gemacht, auch Moderation und lese ziemlich viele Bücher darum. Und bei den ganzen Recherchen bin ich eben irgendwo an so einen Punkt gekommen, den ich dann auch immer so im Privaten mal anspreche und wo ich dann feststelle, das wissen viele Leute überhaupt nicht. Nämlich sie wissen im Grunde gar nicht, wo am Ende ihr Geld landet. Und sie wissen gar nicht, wo sie es eigentlich am Ende angelegt haben. Und sie wissen noch nicht mal, was mit dem Geld passiert, was sie auf dem Tagesgeldkonto einfach auf der Sparkasse oder Bank haben. Und dass sie teilweise damit ihren CO2-Fußabdruck enorm vergrößern. Es gibt eine Webseite, die kann ich auch später mal in den Shownotes verlinken. Da kann man es mal nachlesen. Da steht eben auch drin, wenn man so 4.000 Euro ganz konventionell irgendwo auf der Bank rumliegen hat, dann hat man ruckzuck 1 Tonne CO2 mehr auf seinem Fußabdruck. Und dann habe ich irgendwo 40.000 Euro angelegt, was jetzt schon ein bisschen mehr ist, aber dann sind das auch mal schnell 10, 11 Tonnen CO2 mehr. Und da kann ich ja nur noch so viel Strom sparen oder vegetarisch leben. Das ist dann eigentlich lachhaft zu dem, was ich mir da selber wieder drauflade. Müsste hier nicht viel mehr Aufklärungsarbeit erfolgen, auch vielleicht von Unternehmen wie der Bayerischen und anderen?
Ja, es hilft natürlich immer. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wir leiden in unserer Gesellschaft nicht am Informationsmangel. Es ist immer die Frage, womit dringt man wie durch? Ja, also es gibt so viele Informationen und ganz viele Menschen nehmen Informationen auf, die sie dann irgendwann auch gar nicht mehr verarbeiten können. Von daher bin ich gar nicht sicher. Also natürlich macht es total Sinn, diese Informationen so zu verbreiten. Allein wenn wir jetzt einfach sagen, wir kommunizieren jetzt einfach noch mehr, bin ich nicht sicher, dass wir da entsprechend besser durchdringen. Sondern es muss, glaube ich, von gewissen Stellen, die sehr prominent sind, einfach gesetzt werden. Also zum Beispiel gibt ja Talkshows, wo immer noch Millionen von Menschen abends zugucken. Da würde ich es mir wünschen, dass das halt so diese simplen Zusammenhänge dann öfter mal einfach korrigierend platziert werden. Entweder vom Moderator oder von irgendeinem Experten, dass man sagt, da wird auf jeden Fall 30 Sekunden Redezeit für blockiert. Dass der entsprechende Experte, den ich mir extra dafür eingeladen habe, also wo auch niemand eigentlich an der Kompetenz zweifelt, diese Dinge mal platziert. Weil dann habe ich einen viel größeren Effekt, als wenn die Bayerische jetzt wieder als relativ kleines Unternehmen irgendwas rausposaunt und ja, es lesen wieder 100 Leute. Da haben wir jetzt nicht so wahnsinnig viel Effekt erzielt.
Ja, aber Faktenchecks sind in Talkshows nicht sehr beliebt, aus welchen Gründen auch immer. Und das Witzige ist ja, was du sagst, ist vollkommen richtig. Wir leiden nicht gerade unter Informationsmangel. Wir können wirklich alles recherchieren, alles nachschlagen. Und trotzdem war in Großbritannien nach dem Brexit, der Tag nach dem Brexit, das meistgegoogelte Wort, was bedeutet eigentlich Brexit? Und zwar in England, nicht sonst wo auf der Welt. Das heißt, genauso wie in Amerika wohl eins, in Google eins der meistgesuchten Wörter nach Trumps Wahlsieg plötzlich Zölle war. Und die Leute kommen immer irgendwie erst sehr spät auf die Idee, sich mal dafür zu interessieren, was das denn eigentlich wirklich bedeutet, was ihnen da erzählt wird. Also insofern muss man da, glaube ich, auch sehr aufpassen.
Da sind wir wieder beim Thema Medienmacht.
Ja.
Also wer setzt eigentlich die Bewertung? Weil ich glaube, viele Menschen, das muss man auch, da bin ich persönlich zumindest etwas nachsichtig, viele Menschen haben mit ihrem Leben noch schon genug zu tun. Viele haben gerade auch in Zeiten, also die Inflation ist ja so ein bisschen zurückgegangen, aber sie ist ja nicht weg, weil die Preise sind ja meistens nicht wieder flächendeckend gesunken, sondern sie sind ja auf einem höheren Niveau verblieben und viele Menschen haben aber nicht entsprechende Lohnsteigerungen bekommen. Das heißt, das Leben wurde was schon vielleicht anstrengend war nach Corona, wurde nochmal anstrengender, weil jetzt auch noch wirtschaftlich mehr Druck auf dem Kessel ist. Und dann habe ich meine Familie und alles, was so auf einen einprasselt. Und ich kann verstehen, dass viele Menschen dann sagen, ich will mich da gar nicht auch noch hier tiefer einlesen und tiefer mit beschäftigen. Und dann ist es umso wichtiger, dass wir sagen, okay, diese Bewertungen, die einfach nur überall kommen, dass die vielleicht faktenorientierter wären. Aber das ist nun mal ein Wunschdenken, denn wir haben Menschen, die haben Interesse, gewisses Agenda-Setting zu betreiben und dann bleiben die Nachrichten halt so, wie sie sind.
Also ich habe jetzt Hoffnung, dass das Thema Klimawandel, Nachhaltigkeit bei den Deutschen in den Köpfen ankommt, weil es gab jetzt diese Woche eine Nachricht, dass sich wohl aufgrund des Klimawandels und der veränderten Bedingungen der Geschmack des Biers verändern wird. Und das ist ja nun ein Hebel, wo ich denke, dass jeder sagen wird, was, das Bier verändert sich, das geht ja gar nicht, da müssen wir was machen. Wir hatten ja schon, ne, also wenn man jetzt mal gerade guckt, der Klimawandel hat die Kakaoernten schlechter gemacht, die Schokoladenpreise sind gerade, Gott weiß wo, Kaffee ist genau das Gleiche. Bei Olivenöl wird Geschmacksverluste, bei Käse gibt es Geschmacksverluste, bei Wein. Das heißt, wir merken das so schleichend, wie die Frösche, die im lauwarmen Wasser sitzen und das Wasser wird langsam heißer, merken wir so langsam auch, die Einschläge kommen näher. Und dann kann man ja tatsächlich nur hoffen, dass sich jetzt der eine oder andere vielleicht dann, wenn es ihn persönlich betrifft, weil er sehr gerne sein Bier trinkt und sich das geschmacklich dann doch verändert, vielleicht mal überlegt, ob es sinnvoll sein könnte, da ein bisschen mehr zu machen. Aber euer Konzern-CEO, kommen wir wieder zum anderen Thema, der Dr. Herbert Schneidemann, ist ja Teil des Nachhaltigkeitsteams der Bayerischen. Soll damit auch nochmal so nach außen hin klargestellt werden, Klimaschutz ist bei euch in Unternehmen auch dann tatsächlich Chefsache oder hat er einfach nur Bock da drauf gehabt?
Das müssten wir ihn selbst fragen, ob er nur Bock drauf gehabt hat, aber nein, ich, Spaß beiseite. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn ich wirklich Veränderungen in einem Unternehmen erwirken möchte und zwar so, dass es auch wirklich nicht nur so ein Strohfeuer ist, dann muss das von oben gelebt werden. Dann muss ich sagen, der Vorstand setzt da jetzt ein gutes Beispiel, demonstriert damit, das meine ich jetzt ernst und dann trauen sich alle das entsprechend auch dann fortzuführen. Da gibt es bestimmt immer noch genug Widerstände, weil so Beharrungskräfte und auch Gewohnheit und so, das gibt es, glaube ich, in jedem Unternehmen. Das ist dann überhaupt kein böser Wille unbedingt, sondern das ist einfach so. Menschen sind erstmal ein bisschen träge und verändern sich nicht so gerne. Aber wenn man von oben sagt, das ist uns jetzt wirklich wichtig, das möchten wir, dass das vorangetrieben wird, dann muss das von ganz oben kommen. Und ja, dementsprechend ist das hier, glaube ich, sehr zu begrüßen, dass das auch so gemacht wird.
Dankeschön. Das ist etwas, das sprichst du mir aus der Seele. Wir haben das nicht abgesprochen, aber ich habe natürlich gehofft, dass diese Antwort kommt. Diese Dinge müssen von oben vorgelebt werden, sei es Nachhaltigkeit, sei es Werteorientierung. Wenn das nicht passiert, funktioniert das Ganze nicht. Warum sollen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen das mitmachen, wenn der Chef es nicht ernst nimmt? Und ich glaube, das ist tatsächlich ein super Signal, wenn das genauso gemacht wird. Ja, ihr macht ja auch sehr viel soziales Engagement bei der Bayerischen noch, ne? Es gibt so Social Weeks, gemeinnützige Projekte. Hast du da auch dich schon dran beteiligt an solchen Sachen?
Tatsächlich bei der Bayerischen so in der Form noch nicht. Das ist meistens ein bisschen was Lokales in München. Und da habe ich dann immer so ein bisschen die Gewissensbisse zu sagen, ich fahre jetzt extra für eine Sozialaktion nach München. Da ist dann wieder der CO2-Fußabdruck, das, was dagegen spricht. Ja, aber das sind primär Sachen. Das ist so ein bisschen, wir sind halt kein Riesenkonzern. Wir haben halt nur die Hauptverwaltung in München, ein paar Mitarbeiter wie mich in der Fläche, die an dem Homeoffice sitzen. Und deswegen sind Aktionen, die stattfinden, halt in München. Wenn ich zufällig da bin, dann nehme ich teil. Aber ich versuche halt, solche Sachen nicht extra nach München zu reisen, weil dann, wie gesagt, dann hat man wieder den CO2-Fußabdruck dagegen stehen und das wäge ich dann entsprechend ab und mache dann hier lieber was vor Ort, was auf eigene Faust.
Ja, ist doch auch gut. Das geht ja auch.
Genau, genau.
Und klingt sinnvoll, wobei wir jetzt beim Sinnstift sind, finde ich. Also das passt gerade perfekt. Der Sinnstift, die Zuhörer kennen ihn hoffentlich schon, also die, die immer zuhören. Kurze Erklärung dazu, das ist so ein Bleistift, der über die Nutzungsdauer hinaus noch etwas Sinnvolles erbringt. Der hat am oberen Ende des Stiftes eine Kapsel mit Samen und wenn man die dann einpflanzt am Ende der Nutzungsdauer des Bleistiftes und das Ganze gut gießt, dann sollten eigentlich hübsche kleine Vergissmannicht rauskommen. Und zum Sinnstift gibt es immer eine Frage.
Der Sinnstift.
Was ist dein persönliches Warum? Was treibt dich an, so morgens immer wieder aufzustehen und dich auch um so Nachhaltigkeitsthemen zum Beispiel zu kümmern?
Ja, das ist eine gute Frage. Muss ich minimal ausholen?
Bitte.
Ich habe irgendwann mal für mich so ein Lebensmotto mir abgeguckt. Also das habe ich nicht selbst entwickelt, sondern habe mir das abgeguckt. Ich war früher bei den Pfadfindern bei uns in der Kirchengemeinde und der Gründer der Pfadfinderbewegung, Lord Baden-Powell, hat mal, also zumindest wird ihm das Zitat zugeschrieben, und ich denke, das hat er auch gesagt, versuche die Welt ein bisschen besser zu hinterlassen, als du sie vorgefunden hast. Und das war für mich so, ja, das ist irgendwie bei mir so übergegangen, weil ich sage, ja genau, das ist das, jeder kann ein bisschen was machen, jeder kann versuchen, etwas zu geben, nicht jeder kann der Dalai Lama sein oder Gandhi oder Mutter Teresa, also man muss nicht immer gleich so eine Überfigur sein, weil das ist, glaube ich, auch dann für viele nicht erreichbar. Aber man sagt, wenn sich jeder ein bisschen Mühe gibt zu sagen, versuch's ein bisschen besser zu machen, als es heute Morgen war, dann, wenn das alle machen, bewegt das wahnsinnig viel und dann geht's in die richtige Richtung. Und das ist so eine Motivation für mich zu sagen, komm, also es gibt natürlich auch mal Hiobsbotschaften, also gerade im Bereich Nachhaltigkeit, dann hat man das Pariser Klimaziel ja gefühlt schon gerissen, der 1,5 Grad Erwärmung ist fast schon da. Aber dann denke ich mir, ja, wenn ich da die entsprechenden Klimawissenschaftler höre, die sagen, es ist ein Wahnsinnsunterschied, ob es 2, 2,5 oder 3 Grad sind. Also das machen wir ja nicht für die Welt, sondern das machen wir für uns Menschen, für unsere Kinder. Ich habe auch 2 kleine Kinder und es lohnt sich auch für sie zu kämpfen, dass da der Schaden nachher nicht zu groß ist. Und nebenbei für uns alle. Also wir haben das ja am Anfang mit Versicherungsprämien und sonst wie, wenn ich irgendwie einfach nur ganz viel Geld habe, ganz viele Vermögensgegenstände und die gehen alle kaputt. Also selbst wenn ich ganz egoistisch drauf gucke, macht das ja total Sinn, in die Richtung zu gehen. Und deswegen ist das so ein bisschen für mich dieser Antrieb zu sagen, ich will einfach gucken, dass ich in meinen Möglichkeiten alles versuche, ein bisschen besser zu machen, als es vorher war.
Kann ich sehr gut nachvollziehen. Also bei mir sind es auch meine Kinder, die mich dazu immer wieder bringen, Dinge zu überdenken, anders zu machen. Weil ich bin in einem Alter, gut, ob ich jetzt 30 Jahre noch lebe oder 20 Jahre noch lebe, keine Ahnung, weiß ich nicht, kommen ja auch Krankheiten. Aber so die ganz schlimmen Auswirkungen werden mich wahrscheinlich nicht mehr so übel treffen. Aber meine Kinder können bis 2100 leben. Und schon ab 2050 soll sich extrem viel verändern. Das möchte ich ihnen am liebsten ersparen. Ob es klappt, werde ich es wahrscheinlich gar nicht mal mehr erleben. Aber ich hoffe es halt, dass man mit den eigenen Taten auch zumindest ein kleines dazu tun kann. Finde ich gut. Dann 3 schnelle Fragen zum Abschluss. Und dann kommt direkt eine ganz gemeine. Fährst du lieber Verbrennermotor oder E-Auto?
Absolut E-Auto.
Also ich habe
mittlerweile
gehofft.
Mittlerweile habe ich einen E-Dienstwagen und auch privat haben wir ein E-Auto. Und
darf ich fragen, was du da fährst?
Ja, also der Dienstwagen ist von Volkswagen ein ID7. Ah. Das war in dem Moment, wo ich dran war mit Aussuchen, das ist ja immer so ein Turnus, weil man das über ein paar Jahre liest als Firma. Also zumindest ist das bei uns so. Das war halt der größte E-Kombi, den es gab. Mit 2 kleinen Kindern ist das immer ein Kriterium, wie viel kann man da an Fahrrädern oder so reinladen.
Ähnlich, ja.
Und es ist ein gutes Auto. Es macht einfach Spaß. Also jetzt mal unabhängig davon, ob jetzt dieses Auto oder ein anderes, aber ich bin auch schon viele Verbrenner gefahren und ich muss sagen, also diese Laufruhe und also generell, ohne das jetzt zu sehr, ich könnte jetzt bestimmt noch 10 Minuten über E-Autos sprechen. Ich glaube, die Zeit haben wir nicht und das, ich weiß nicht, ob es die Leute so interessiert, aber es macht einfach mehr Spaß. Mir persönlich macht das mehr Spaß und ja, das mit dem Laden ist etwas weniger komfortabel als tanken, aber dabei sind für mich die Nachteile auch schon gegessen. Also wenn ich das einmal akzeptiere, dann habe ich ganz, ganz viele Vorteile von ruhiger, laufruhiger und so weiter und so fort. Mehr Platz, weil ich natürlich gar nicht mehr so viel Motorhaube brauche, wenn es mich jetzt designtechnisch nicht unbedingt flasht, dass ich da ein Drittel des Autos in Motorhaube investiere. Also E-Mobilität ganz klar macht mir mehr Spaß.
Ja, aber du könntest doch mit dem Verbrennermotor die Umwelt heizen. 80% sind das mindestens.
Das stimmt.
Naja, Scherz. Ich bin auch großer Fan vom E-Fahren und genau diese Punkte. Ich bin da total begeistert. Dieser schnelle Anzug, freue ich mich immer wieder an der Ampel, wenn ich losfahre und dann irgendwann so 50 hinter mir, Meter hinter mir erstmal die nächsten kommen, weil ich einfach schon weg bin. Und das ist so angenehm. Ich kann mich gar nicht mehr, weiß ich nicht, also ich finde Schalten kann ich mich nicht mehr fürs begeistern, für diese lauten, dreckigen, lärmigen Verbrenner kann ich mich auch nicht mehr begeistern. Also ich weiß überhaupt nicht, warum da nicht mehr Leute da umsteigen. Und ganz ehrlich, was die Ladezeiten angeht, wenn man mit Kindern unterwegs ist, machst du doch eh keine Pause unter einer halben Stunde.
Ja, klar.
Du musst eh alle 2 bis 2,5 Stunden mal anhalten, weil irgendeiner muss immer auf Toilette.
Ja.
Heutzutage bin ich es meistens, aber egal. Dann die zweite Frage. Geht vielleicht so ein bisschen in die nächste Richtung. Bist du eher so ein Landmensch oder ein Stadtmensch?
In der Tendenz, also ich wohne hier im Oberbergischen, relativ ländliche Gemeinde, also kann ich jetzt schlecht sagen, ich bin der totale Stadtmensch. Das ist Ruhe und jeden Abend eine halbe Stunde Parkplatz suchen und so, finde ich schon gut. Ich komme gebürtig aus dem Ruhrgebiet, also ich kann auch durchaus mit Menschen klarkommen. Aber ja, also die ganz große, stinkende, lärmige Großstadt, das ist nicht meins. So, ich muss auch nicht, wie noch nicht das totale Land, irgendwo dazwischen mit der Tendenz leicht zum Ländlichen, würde ich sagen, ist so mein Idealbild.
Weißt du in etwa, wo du wohnst? Bringst du auch immer die selbst gesammelten Äpfel zum Obsthof, zum Apfelsaft pressen?
Nee, das machen wir nicht, weil wir keinen Obstbaum im Garten haben.
Verdammt. Ich habe da in der Nähe gewohnt. Wir haben die immer irgendwo mitgehen lassen.
Ja, ja, die gibt Kinder so viele waren auch Wiesen, schon da, haben schon ja. Sich das angeguckt.
Ja, okay. Dann meine dritte Frage und die ich immer am schönsten finde für mich, weil ich davon auch immer ein bisschen profitiere. Welches Buch liest du denn gerade, beziehungsweise welches kannst du uns denn empfehlen?
Das ist zur Abwechslung, ich habe hier ganz viele Sachbücher liegen, aber tatsächlich gestern abgeschlossen, deswegen würde ich mal behaupten, das ist das, was ich gerade lese, weil ich noch kein neues angefangen habe. Das war tatsächlich ein moderner Klassiker. Ich hatte Achtsam Morden.
Guck,
das wurde mir
großartig.
Empfohlen. Ja, ich wollte mal kein Sachbuch. Ich wollte mal irgendwas, wo ein bisschen einfach in der Story versinken kann. Und das hat mich herrlich unterhalten. Also kann ich empfehlen. Ist natürlich schwarzer Humor, muss man mögen. Aber ich bin so der Typ für schwarzen Humor und das fand ich herrlich. Ja, gut kurzweilig.
Meine Frau hat zuerst gelesen und war dann immer, du, ich muss dir mal irgendwas vorlesen, das ist so geil. Und dann habe ich das natürlich am Ende auch gelesen. Wir haben mittlerweile tatsächlich alle 5 Bände durch. Wobei der letzte jetzt, der ging so, aber die anderen 4 sind schon, ich finde sie großartig. Ich denke, du warst dann beim ersten, oder?
Ja, genau.
Ja, aber die anderen lohnen sich auch.
Ja, dann mache ich das doch weiter.
Absolut, kann man nur empfehlen. Ja, wunderbar. Dann vielen Dank, dass Sie auch dieses Mal bei dem Podcast Gewinn mit Sinn dabei wart. Ganz herzlichen Dank an meinen Gast Matthias Wulfers, dem Leiter der Vertriebsdirektion Mitte bei der Bayerischen. Und er ist übrigens auch Gastgeber des Livestreaming-Formats Was tun in bewegten Zeiten. Da haben wir gar nicht mehr drüber geredet, aber dort geht es auch um Klimakommunikation. In dem Fall mit Buchautoren, die lesenswerte Bücher rund um dieses Thema geschrieben haben. Und diese ganzen Links packe ich wieder wie immer in die Shownotes, sodass ihr euch da auch weiter informieren könnt. Mein Name ist Jürgen Schöntoff von Sinnstifter Kultur. Unsere Mission ist es, Unternehmen auf dem Weg zu einer sinnstiftenden und werteorientierten Unternehmenskultur zu begleiten. Und heute haben wir gesehen, dass das Thema Klima oder Klimawandel auch eng verknüpft ist mit einer Wende im finanziellen Bereich. Denn wenn wir weiterhin viele fossile Unternehmen mit unserem Geld meistens unwissentlich unterstützen, wird es schwierig mit dem Klimawandel. Denn solange diese Unternehmen viel Geld damit verdienen, werden sie auch nichts an ihrem Tun ändern. Das heißt, zu schauen, dass man mit seinem Geld in nachhaltige Investitionen, Investments reinkommt, wie zum Beispiel es die Bayerische anbietet, auch mit Pangea Live, sich das mal anzugucken, lohnt sich, denn die Renditen sind nicht schlechter. Das habe ich mir nämlich angeschaut, das kann man wirklich so sagen. Ich nehme an, du bestätigst das, Matthias, oder?
Ja, definitiv. Ja. Es ist halt anders. Es ist eine andere Art der Geldanlage. Ja. Muss man sich mal genau anschauen.
Aber auch damit kann jeder einen kleinen Teil damit beitragen, etwas zum Klimawandel oder zum Optimieren unseres Klimas. Ich weiß gar nicht, wie man das eigentlich nennen soll. Aber auf jeden Fall, dass es nicht mehr so schlimm wird, mit beizutragen. Denn Geld ist da wirklich auch ein ganz großer Hebel. Und dann ist das sinnstiftend und damit übernimmt man dann auch Verantwortung für die Gesellschaft, für die Umwelt und auch die Menschen, mit denen man gemeinsam zusammenlebt, mit den eigenen Kindern und kann vielleicht in Zukunft doch die Welt doch noch ein Stückchen besser hinterlassen, als man sie vorgefunden hat. Ich freue mich, wenn ihr meinen Podcast abonniert und vielleicht sogar weiterempfehlt. Und selbstverständlich könnt ihr mir wie immer ein Feedback geben. Bis zur nächsten Folge von Gewinn mit Sinn und weiteren spannenden Gästen. Und jetzt erstmal ganz herzlichen Dank an dich, lieber Matthias, für das tolle, inspirierende Gespräch.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ciao.
Leitbild entwickeln, Werte schärfen, Visionen aufzeigen. Abonniere den Podcast und du findest immer wieder den Weg zu deinem Wertekompass. Gewinn mit Sinn. Von und mit Jürgen Schöntauf. Erfolg ist eine Frage der Werte. Mehr auf sinnstifter-kultur.de.